Das Christi Himmelfahrtsfest ist seit dem 4. Jahrhundert als in der Kirche bezeugt. Im Mittelalter hat man dann anschließend an die Christi Himmelfahrtsmesse Prozessionen unternommen zu Kirchen oder Kapellen oder Hügeln in der Nähe der Pfarrkirche, in der das Fest gefeiert worden ist. In diese Struktur hat man dann im Spätmittelalter Christi Himmelfahrtsspiele eingefügt. Das heißt, man hat nach der Messe am Vormittag oder vor einem Nachmittagsgottesdienst, einer Nachmittagsandacht, den Christi Himmelfahrtsspiel abgehalten. Dieses Christi Himmelfahrtsspiel reiht sich in die Gruppe der liturgischen Spiele wie Osterspiele, Weihnachtsspiele, Pfingstspiele. Nachfolge Christi Spiel hat Max Mell zum Beispiel noch im 20. Jahrhundert gedichtet oder das Apostelspiel. In diese Gruppe reiht sich das Christi Himmelfahrtsspiel ein. Es ist eines aus 1362 aus Bayern bezeugt. Anschließend an den Gottesdienst wurde eine Szenerie aufgebaut. In dieser Holzkapelle wurde in der Mitte ein Altar aufgestellt. Auf diesem Altar hat man eine hölzerne Christusfigur, umgeben von Engeln, bereits mit Stricken fixiert, sodass man sie zum Dach aufziehen konnte. Um diese hölzerne Christusfigur sind dann lebende Apostel gestanden, die darstellen sollten, wenn Christus also zum Himmel aufsteigt, wie sie sich, welche Empfindungen sie haben. Die Figur Christi, diese hölzerne Figur Christi, ist samt den Engeln zum Dach gezogen worden. Auf diesem Dach hat man ein Loch gehabt, dort ist die Figur also hinaufgezogen worden, sodass sie den Augen der Zuschauer entschwand. Und anstelle der Figur wurden dann entweder eine lebende oder eine Holztaube und Engel heruntergelassen, um also zu zeigen, dass jetzt, wenn Christus zum Himmel aufgestiegen ist, der Heilige Geist kommt und dass die Engel ihnen verkünden, dass sie jetzt in alle Welt hinausgehen sollen, um den Menschen die frohe Botschaft zu bringen.
Inwieweit kann man dabei jetzt von einem katholischen Brauch sprechen, beziehungsweise gibt es hier nicht auch Einflüsse aus dem heidnischen Bereich?
Sicher ist das liturgische Spiel eine Art Biblia Pauperum, die im Rahmen der Kirche entstanden ist. In dieses liturgische Spiel, das zur Verstärkung des Eindruckes, zur Verlebendigung des Festgehaltes und Festgedankens, also veranstaltet wurde, in dieses Spiel hat man dann verschiedene heidnische Elemente, die gleichzeitig im Jahr als Bräuche stattgefunden haben, integriert. Diese heidnischen Elemente waren vor allem Flursegnungen oder Dämonenvertreibungen von Feldern, von Weinbergen, aus der Natur überhaupt. Und die Integration erfolgte zum Beispiel so, dass man, nachdem die Statue Christi aufgezogen wurde und den Augen der Menschen entschwand, vom Dach herunter eine Teufelsfigur geworfen wurde, die vor dem Kapellentor oder vor dem Kirchentor dann gelegen ist und auf die eingeschlagen wurde.
Neben dem Herabwerfen des Teufels, wir haben das schon vorhin in einem einleitenden Beitrag gehört, sind aber nach dem Aufziehen der Christusstatue auch andere Dinge von der Kirchendecke heruntergeworfen worden, Oblaten, Blumensträußchen, Süßigkeiten für die Kinder. Welche Symbolik steckt eigentlich in diesem Brauch? Ist es nicht hier eine Verbindung schon mit dem Pfingstfest, das Herabwerfen oder das Herabkommen des Heiligen Geistes? Kann man das vielleicht da drinnen sehen?
Ja, sicher, aber das würde ich also hier schon eigentlich in einem barocken Manierismus, als barocken Manierismus bezeichnen. Hier ist also das Symbol der Rose als Symbol der Liebe, als Symbol der Gnade, die Oblate natürlich als Zeichen der Heiligen Kommunion. Mit dem allen wird dann in einer Form spielerisch umgegangen. Dass im 18. Jahrhundert diese Theatralik eher problematisch wird und dass es nicht ganz von der Hand zu weisen war, wenn also hier sowohl Aufklärer als auch Protestanten sich über den Aberglauben skandalisiert haben und versucht haben, ihn zu bekämpfen, versucht haben, auch diese Spiele dann abschaffen zu lassen.
Hat diese Reduktion dieses Spielbrauchs eigentlich erst unter Josef II. Begonnen oder nicht schon unter Maria Theresia bzw. unter ihrem Gatten Franz Stephan von Lothringen, der ja selbst ein Aufklärer war?
Ja, man kann das nicht auf den Franz Stephan abschieben. An sich ist diese Reduktion des der Volkstheatralik oder liturgischen Volkstheatralik parallel gegangen mit einer beginnenden Veränderung im höfischen Gottesdienst. Und das setzt um 1752 ein und im Wesentlichen ist also für die Abschaffung dieser Volkskulte doch Maria Theresia verantwortlich. Josef II. Hat das dann sehr radikal und durchgreifend in seiner despotischen Form verboten, aber Maria Theresia hat das bereits begonnen.
Hat es eigentlich Orden gegeben, geistliche Orden, die sich in einer besonderen Weise beim liturgischen Spiel hervorgetan haben?
Ja, also natürlich waren die Kapuziner ja Volksmissionare und ihnen ist, und auch die Franziskaner, und ihnen ist es ja daran gelegen gewesen, die Religiosität emotional zu vertiefen. Und eine Form der emotionalen Vertiefung ist ja das Theaterspiel. Daher wurde an ihren, in ihren Konventen und in den von ihnen betreuten und geführten Kirchen dieses Christi Himmelfahrtsspiel noch sehr lang bis zum Ende des 18. Jahrhunderts gepflegt.
Und Frau Dozent Kovacs, was blieb nun von diesem Christi Himmelfahrtsspiel unter der Zeit, unter der Regierungszeit von Josef II.?
1785 hat Josef II. Nicht nur die Diözesanorganisation im östlichen Teil seiner Erbländer durchgesetzt und damit eine neue Pfarrregulierung begonnen, sondern er hat auch eine Vereinheitlichung des Gottesdienstes in Analogie zum höfischen Gottesdienst durchgesetzt und durchsetzen wollen. Alle barocken Sonderformen sollten verschwinden und es sollte die nüchterne Form des Gottesdienstes, wie ihn der Papst in Rom gefeiert hatte, von allen Pfarren und Kirchen der Erbländer übernommen werden. Gegen diese Verordnung von 1785 haben verschiedene Gruppen im Volk Widerstand geleistet und protestiert. Zum Teil haben sie die Pfarrer gezwungen, dieses Christi Himmelfahrtsspiel oder die Christi Himmelfahrtszeremonie weiter aufzuführen. So ist 1786 ein Pfarrer in Böckstall dann eingesperrt worden, weil er gegen die kaiserliche Verordnung doch die Christi Himmelfahrtszeremonie abgehalten hat. 1790 regten sich heftige Widerstände in Tirol, in Südtirol, und man hat dann in Teilen Tirols, die nicht zur Diözese Brixen gehört haben oder zu Trient oder zu Salzburg, sondern zu Augsburg oder zu Konstanz. In diesen Teilen haben es die Bischöfe erlaubt und dort hat sich das ja auch weiter erhalten. Die Auflösung dieses großen höfischen Gottesdienstes geht parallel mit einem großen gesellschaftlichen und geistigen Vorgang, der damals in der Habsburger Monarchie eingesetzt hat. Es wird unter dem Einfluss der abendländischen Aufklärung beginnt ein großer Alphabetisierungsprozess. In diesem Alphabetisierungsprozess steigen viele plötzlich vom Analphabetentum auf zu akademischen Graden. Ihnen ist die barocke, naive Theatralik fremd geworden. Sie wollen sich den Trend der neuen Zeit, einer rationalen, reflektierten, introvertierten Frömmigkeit anpassen. Das kommt ihnen entgegen. Und diese Gruppe von Menschen ist es auch, die sehr stark Propaganda macht gegen diese kultische Darstellung der Frömmigkeit. Das Zweite ist, dass durch den Prozess der österreichischen Staatsbildung die Privilegierung des hohen Adels eingeschränkt wird und Schichten aus dem Volk eine Aufstiegsmöglichkeit in den Adel über Verdienste im Beamtenstand und Verdienste im Militär geboten wurde. Dafür konnten sie ausgezeichnet werden mit Verdienstorden und konnten auch den Adel erreichen. Diese Verdienstorden wurden nun dem Orden des Goldenen Vlieses gleichgestellt und mit dieser Gleichstellung wird die Bedeutung des Vliesordens gemindert, damit auch seine Bedeutung im öffentlichen Gottesdienst reduziert.